ich lese oder ich zwinge mich dazu, oder wie man immer mal das nennen will, diszipliniert zu sein, einmal im Jahr die Bibel chronologisch durchzulesen. Ja, das ist für mich eine Übung, die braucht ein Chaot wie ich, braucht Ordnung im Leben. Und dann, das ist für mich eine Priorität. Ja. Und vor einigen Tagen bin ich meiner Bibellese am 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums vorbeigezogen. Und dann war mir innerlich so, das ist dein Thema für heute. Und ich habe mich darauf gefreut, weil das ein sehr intimes Thema ist, sage ich jetzt mal. Weil es, ich sage mal, geheimnisvoll ist und ganz schwer eigentlich ja zu verstehen. So, wenn man ein bisschen hineingeht, ich habe einiges nicht verstanden, aber ich glaube, ich habe mich damit beschäftigt und der Herr hat mir ein bisschen Erleuchtung gegeben. Und dann jetzt schauen wir mal, was da dabei rausgekommen ist. Okay. Schauen wir mal einfach hinein. Verschaffen wir uns mal einen groben Überblick über das Matthäus-Evangelium. Ja. So einfach so mal als Information. Das Matthäus-Evangelium, das ist nicht einfach so dahingeschrieben worden. Da hat irgendeiner die gehabt, der Matthäus, der mit Jesus zusammen war, ein Jünger Jesu war, den Jesus vom Zoll weggeholt hat, sagt hat, ja, folgt mir nach. Hat Jesus zu mir noch nie gesagt, wo ich im Geschäft gesessen bin. Der hat mich sitzen lassen. Aber er hat mir da eine Aufgabe gegeben. Aber Matthäus hat die Aufgabe nachzufolgen. Und er hat alles erlebt, was Jesus gelehrt, gemacht hat. War Augenzeuge der Kreuzigung, der Auferstehung, des Leidens, der Auferstehung. Und wie Jesus 40 Tage lang bei seinen Jüngern war und sie gelehrt hat. Und dann fällt im Matthäus-Evangelium fällt auf, da gibt's 5 große Reden, die Jesus gehalten hat. 5 große Reden. Habt ihr das schon gewusst? Wer hat das gewusst? Dann nehmen wir doch heute schon mal mit. Im Matthäus-Evangelium sind 5 große Reden Jesu. Die erste große Rede, die kennt ihr alle, das ist die Bergpredigt, ja. Ganz bekannt. Die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, und da ist Jesus als Gesetzgeber seiner Gemeinde. Da hat er die Grundlagen gelegt, nach welchen Gesetze das Reich Gottes funktionieren soll mit seinen Jüngern. Könnt ihr mal lesen? Gebt, ja, haut raus die Kohle und sie fließt zurück, dass er überfließendes Maß hat. Die Welt wird sagen, zieh dir Kohle an Land, ja, dann bist du reich. Und Jesus sagt, haut raus. Also im Reich Gottes funktioniert es eigentlich immer anders wie in der Welt raus. Kann man so mal sagen. Kapitel 10, Matthäus 10, Jesus als Baumeister der Gemeinde, wo er seine Jünger beruft, wo er praktisch die Werkmeister, die Jünger, die hinausgehen sollten, die Grundlagen verlegen nachher für die Evangelisation. Jesus als Baumeister, Matthäus 13, Jesus der Förderer der Gemeinde. Jesus ist nicht bloß im Himmel oben und guckt runter und sagt, was macht sie, sondern er fördert seine Gemeinde, er unterstützt seine Gemeinde, er lehrt seine Gemeinde, er wirkt in seiner Gemeinde. Matthäus 18, Jesus, der Organisator der Gemeinde. In der Gemeinde Gottes herrscht Ordnung. Nicht immer, aber wir wachsen da drin, sage ich jetzt mal. Ja, die Ordnung, Paulus sagt, wo Unfriede ist, da ist auch Unordnung. Wo Friede ist, da ist auch gute Ordnung. Und Jesus ist der Organisator der Gemeinde. Und wenn wir in dem leben, was er zu uns gesagt hat, dann hast du eine gute Organisation, eine gute Ordnung, Friede. Und da kann man was arbeiten. Und dann Matthäus 24 und 25, Jesus, der Vollender der Gemeinde. Jesus wird seine Gemeinde vollenden. Also wir sehen hier am Anfang der Gesetzgeber, er hat die Fundamente gelegt. Und Jesus wird am Ende der Tage wird er seine Gemeinde vollenden. Und wir schauen uns heute das Kapitel 25 ein paar Verse an. In dieser Rede an seinen Jünger geht er auf die Frage ein, welche Zeichen seiner Wiederkunft und der Vollendung des Zeitalters vorangehen. Das haben sie ihm gefragt, als er aus dem Tempel rausgegangen ist, kurz vor seiner Leidenszeit. Ja. Herr, was wird passieren? bevor du wiederkommst, stellst du Israel wieder her und die ganzen Sachen. Übrigens, hat der Christian hergestellt und Jesus sagt auch, wer einem meiner Nachfolge bloß einen Becher Wasser gibt, der wird einen Lohn empfangen und der hat mir jetzt zwei hergestellt. Christian, doppelter Lohn, wo immer du sitzt, ich sehe dich gerade nicht. Ja. Und Jesus ging auf diese Frage dann mal so ein, hat ihnen erklärt, was alles so passiert. Und dann, nach dieser Rede, da kommen drei Gleichnisse von den Knechten, die Jesus mit Arbeit beauftragt hat, oder die der Herr, der aus dem Landes geht, mit Arbeit beauftragt hat. Die Jungfrauen, die 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten sollen. Und dann mit den Pfunde, die jeder von den wo drei Knechte jeder Pfund bekommen hat. Und der Letzte, der vergräbt ist und denkt, wird schon wahrer, gebe ich wieder zurück, wenn er kommt. Und da fällt uns in diese drei Gleichnisse viel mehr auf. Das ist alle drei Gleichnisse gemeinsam. Eine abwesende Person wird zurückerwartet. Ja, dafür geht jemand weg und ja, soll wieder kommen. Hat gesagt, ich komme wieder. Zweitens, diese Person lässt auf sich warten. Also das zieht sich. Das zieht sich länger, als die Leute, die hier so warten sollen, sich das vorstellen konnten. Das Dritte ist, diese Person kommt plötzlich zu einem unerwarteten Zeitpunkt zurück. Also niemand rechnet damit, kein Mensch. Das Vierte ist, die Wartenden haben eine Aufgabe bis zur Rückkehr. Also die sollen nicht bloß warten, sondern die haben eine Aufgabe gehabt. Ja? Der Herr hat ihnen eine Aufgabe gegeben, hat gesagt, macht mal, bis ich wiederkomme. Oder macht dieses oder jenes, bis ich wiederkomme. Seid bereit. Und dann sehen wir zwei Gruppen. Die einen nehmen diese Aufgabe wahr und die andere Gruppe nimmt diese Aufgabe nicht wahr oder in einer Weise, die nicht diesem Herrn entspricht. Das Sechste, es gibt eine Überprüfung beider Gruppen. Also der zurückkehrende Herr, der guckt sich alle an und dann findet eine Trennung statt zwischen denen, die seinen Willen getan haben und denen, die seinen Willen nicht getan haben. Findet er klare Trennung. Also es gibt keinen Mittelweg. Entweder oder. Entweder die eine Gruppe oder die andere Gruppe. Und das Letzte, das Siebte, es findet ein Gericht über ihr Tun statt. Also es passiert nicht bloß, ja, gut, die sind jetzt nicht dabei, sondern es findet ein Gericht statt. Das hören wir eigentlich nicht so gern, Gericht, aber ist halt so. Wir lesen mal, dass diese im Kapitel 25, die ersten 13 Verse, lese ich mal vor. Und ich sage gleich, die beziehen sich auf den Vers 44 im Kapitel 24. Da sagt Jesus deshalb, also wenn ihr das alles so seht und wenn ihr wisst, dass alles so kommt, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. In einer Stunde, in der ihr es nicht meint, wenn ich euch jetzt frage, wer glaubt, dass Jesus nach dem Gottesdienst kommt? Was würde er dir sagen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Und schau, da liegt schon drin begraben. Genau da könnte er kommen, weil wir denken nicht, dass das nach dem. Wir denken, wir haben geplant, heute Mittagessen, Schläfle machen, ein bisschen spazieren laufen, mit guter Regenkleidung, was auch immer. Aber dass der Herr nachher kommt, eigentlich rechnet keiner damit. Ja. Könnte aber sein. Könnte theoretisch sein. In einer Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und jetzt lesen wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Dann wird es mit dem Reich, also wenn er kommt, ja, wenn er wiederkommt, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, so hat sich hingezogen, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht aus, ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, denn damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreicht, geht lieber zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit ein. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also das ist eine ganz hammerharte Geschichte, wenn man das so liest. Hochzeiten im damaligen Israel, als Jesus diese Rede gehalten hat, die fanden wann statt? Mittags? Hat jemand im entferntesten eine Ahnung? Wenn ihr in Israel wohnen täten, so, ich sag mal, in der Hauptsaison, wann tätet ihr eure Hochzeit planen? Abends. Wenn es kühler wird, ja klar. Also da war es praktisch diese Hochzeit oder diese Hochzeit fand in der Dunkelheit statt. Ja, weil da war es kühl, da konnte man miteinander feiern. Und dieser Bräutigam, der hat sein Kommen verzogen. Der hat irgendwas braucht, irgendwas gemacht, warum es nicht so schnell ging. Der kam später, wie sie gedacht haben, wie sie geplant haben. Und dann sind sie müde geworden und sind eingeschlafen. Und dann ist mir aufgefallen, wo das Unheil eigentlich schon beginnt. Die einen Jungfrauen, die haben ihre Lampen dabei gehabt und die anderen haben nur Öl dabei gehabt. Das waren Stocklampen. Wer weiß, was eine Stocklampe ist? Christiane weiß. Wolfgang. Kann man mal eine Stocklampe haben? Ich habe das nämlich auch nicht gewusst. Und wenn ich bei Google Stocklampe eingebracht habe, dann meinten sie Stehlampe. Sei neu. Stocklampe. Meinten sie Stehlampe. Also Google weiß auch nicht alles. Sehen wir. Ja. Das ist eine Stocklampe, wie das Bild 2. So sieht sie von der Seite aus und so sieht sie von oben aus. Also ist eine kleine Lampe, hat vorne einen Schnabel, da kam der Docht rein und die wurde mit Öl gefüllt. Und dieser kreisrunde Ausschnitt, der diente dazu, da konnte man die auf den Stock stecken. Ja? Und dann konnte man rausgehen oder man konnte in ein anderes Zimmer gehen oder wie auch immer. Aber dieser Vorrat, der in diesem Ölbehälter drin war oder in dieser Lampe drin, der war sehr begrenzt. Also die hat nicht lange gebrannt. Und wenn man irgendwas vorgehabt hat, was länger gedauert hat, dann hat man immer so eine Ölflasche dabei gehabt, damit man nachfüllen konnte. Eigentlich was ganz Selbstverständliches, sage ich jetzt mal. Und diese 5 Jungfrauen, die töricht waren, die dumm waren, die haben kein Öl, die haben keinen Ersatzbehälter dabei gehabt. Ja. Was mich stutzig gemacht hat, das war das, die 5, die haben doch die andere auch gesehen, die andere 5, die Gescheite, die Klugen, die Cleveren. Die haben doch gesehen, dass die ein Ersatztank, sage ich jetzt mal, dabei gehabt haben. Die hätte doch fragen können, warum nehmt ihr einen Öltank mit? Wir wissen ja nicht, wie lange es geht. Ja, nachher, wenn es drauf ankommt, dann haben wir nichts übrig. Aha. Ach so. gar nicht doof. Und da hätte man sagen können, das machen wir auch. Ich besorge mir eine Flasche irgendwo und dann machen wir. Haben sie aber nicht gemacht. In diesem Gleichnis haben die das nicht gemacht. Die hätten bemerken müssen, was die klugen Jungfrauen taten. Und ich denke manchmal, wir müssen auch manchmal was bemerken. Wir müssen was bemerken, wenn uns irgendwas fehlt, wenn irgendwas nicht stimmt in unserem Leben. Müssen wir bemerken und gucken, wie machen das die andere. Müssen fragen, das ist nicht schlimm. Ja. Wir sind dazu angehalten, uns gegenseitig zu helfen, gegenseitig zu unterstützen. Was ich auch interessant finde, alle 10 Jungfrauen, die schlafen ein. Auch die Klugen, ja. Die sind auch müde geworden. Das wird ja vielleicht Mitternacht, ja. Steht ja hier Mitternacht. Ging schon Mitternacht hin. Die haben einen heißen Tag hinter sich gehabt und sind müde geworden und sind alle miteinander eingeschlafen. Und Jesus oder der Bräutigam, wenn er wiederkommt, da wird es niemandem zum Vorwurf gemacht, dass er eingeschlafen ist. Fand ich auch interessant. Jesus, die kommt, was schlaft ihr? Ja, wie bei den Jüngern, Gethsemane, was schlaft ihr jetzt? Nee, das war gar nicht das Problem. Da war so ein Geschrei, dass der Bräutigam kommt, da musste man aufwachen. Und ich bin gestern mit meiner geliebten Frau auf unserem schönen Sofa gesessen. Und wir haben Nachrichten angeguckt. Wir tun das manchmal einfach immer nur an. Ich gucke Nachrichten an. Und dann Katalanien und der Trump auf Reisen und Klima und da Konflikte und Umbringe und Flüchtlinge und was weiß ich alles. Also eine Baustelle nach der anderen. Und dann natürlich unsere Jamaika-Verhandlungen. Ich hoffe und bete, dass die vor Ende der Legislaturperiode mit ihren Verhandlungen zu Ende kommen, dass wir vielleicht nur die letzten paar Wochen nur eine gescheite Regierung kriegen. Also muss man wirklich dafür beten. Ja? Und ich saß da so und habe das alles angeguckt und ich gesagt, Frau, ich komm da nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit, was in unserem Land abgeht. Ich komme nicht mehr mit, was in der Welt. Bin ich blöd, war ihr alt oder was ist los? Ich komme da nicht mehr mit. Vielleicht kommt ihr mit, könnt ihr mir ein bisschen helfen. Ich komm nicht mehr mit. Wir bauen Bahnhöfe, wo man nicht fertig kriegt. Wir bauen Flughäfen, wo man nicht fertig kriegt. Wir verordnen, dass Kitas gemacht werden, wo man kein Personal hält. Wir machen eine Pflegeversicherung, wo Pflege notwendig ist. Wir haben Krankenhäuser, wo die Leute sich zu, also die Pfleger oder die Schwestern und das Pflegepersonal sich zu Tode schafft. Ich komm da nicht mehr mit. Das Kind mich ganz wuschig machen, der Ding. Was ist los in unserem Land? Und dann habe ich gedacht, vielleicht kommt irgend bald mal jemand, vielleicht gehört es schon zu dem Geschrei dazu, ja, was in unserem Land los ist. Ich habe neulich auf Arte was angeschaut, da ging es um den Klimawandel, um die Klimaerwärmung. Und da haben also redliche Naturwissenschaftler, wirklich, das waren Leute, die sind voll überzeugt. Kann ja auch sein, dass sie recht sind. Kann ja sein. Die haben so erzählt, die Szenarien, die aus dem Klimawandel entstehen, Kriege, Hungersnöte, Völkerwanderungen und was weiß ich. Und wenn du das anguckt hast, da hast du am liebsten zum Sterben niedergelegt. Habe ich gedacht, die Welt, die merkt, so geht's nicht mehr weiter. Ja, was macht die Gemeinde? Mit was beschäftigt sich die Gemeinde? Erheben wir unsere Häupter, wenn wir das alles sehen, weil sich unsere Erlösung naht, oder sind wir beschwert, sagt Jesus, achtet drauf, dass ihr nicht beschwert seid mit Lebenssorge, mit Alltagssorgen, mit irgendwelchen Dingen, mit Saufen und Fressen. Ja, ist für unsere Gesellschaft ist das echte Thema. Ja. Wir haben so viel. Wir haben einen Überfluss, mit dem wir gar nicht umgehen können. Ja. Als ich ein kleiner Bub war, Ich war mal 5, 6, 7 Jahre alt. Und da bin ich mit der Mutter immer in den Konsum gegangen. Da ist jetzt heute ein Büromöbelhändler drin. In der Konsum. Und dann hat es Milch gegeben, Käse. Also, wer dort reingegangen ist, der hat alles gehabt, was er zum Leben braucht, wenn er wieder rauskam. Wunderbare Rabattmärkte hat es auch gegeben. Für die, die nur wissen, was Rabattmärkte sind. Rabattmärkte. Helga, du weißt es. Ja, du bist einer von uns. Von denen, wo noch Rabattmärkte kennen. Ja? Und dann bist du heim und hast alles gehabt zum Kochen, zum Essen, Sprudel, war alles dabei. Wenn ich heute ins Kaufland gehe. Benni, Kaufland, wo bist du? Benni hier, du wirst mir bestätigen. Heute, du kennst zwar mein alter Konsum nicht, aber heute ist allein die Süßwarenabteilung so groß im Kaufland wie bei uns der ganze Konsum, wo wir was zum Essen gekauft haben. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und da kommt ja noch die Gregor-Abteilung, also Chips und so weiter, kommt ja nochmal so groß. Getränke ist ein Lager, das ist nicht mehr überschaubar. Versteht ihr? Wir leben immer totalen Überfluss. Und Jesus sagt, wenn die Zeit kommt, dann guckt drauf, dass er euer Leben nicht beschwert mit irgendwelchen nebensächlichen Sorgen, mit Alltagssorgen, ja. Und ich denke, wir stehen da alle in der Gefahr, dass wir uns von so Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Wir müssen auf das gucken, was wirklich zählt. Und es ist das, dass wir Jesus wieder erwarten. Der kommt. Jesus kommt wieder. Das stimmt so sicher, wie die Bibel vorausgesagt hat, dass er in Bethlehem geboren wird. Das stimmt so sicher, wie dass er am Kreuz sterben muss. Und all die Dinge, die im Alten Testament über ihn geschrieben sind, haben sich erfüllt in seiner Person. Und genauso wird auch sich das erfüllen, dass er wiederkommen wird und wird seine Gemeinde holen. Versteht ihr? Und da geht es darum, dass wir dabei sind. Und dieses Gleichnis soll uns dabei helfen, darauf zu achten. Was ist wichtig? Was ist wirklich wichtig? Der Unterschied, der zwischen den Jungfrauen war, das war die Ersatzflasche, Heiliger Geist, Öl. Ja. Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt im Römerbrief, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Da gibt es eine ganz klare Trennung. Entweder du hast den Heiligen Geist, du hast Christi Geist in dir, oder du hast ihn nicht. Und dann wirst du zu denen gehören, bei der Wiederkunft Jesu, wo Jesus sagt, kenne ich nicht. Kenn dich nicht. Und wir können uns das eigentlich von Jesus gar nicht vorstellen irgendwo. Ja, der immer barmherzig ist, der immer gnädig ist. Immer Käufer hat, jeden angenommen hat. Und trotzdem gibt es mal Zeit, wo die Gnadenzeit zu Ende ist. Ja, wo es möglich war, sich zu bekehren, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Diese Zeit geht irgendwann mal zu Ende. Wir sind irgendwie so geprägt, sage ich jetzt mal, wenn ich die Pseudo-Naturwissenschaftssendung am zweiten deutschen Fernseher anschaue, da ist immer von Jahr, Milliarden, Jahr, Millionen die Rede. Und die wissen genau, was die Saurier so am Tag über gemacht haben. Und gestern haben wir was gesehen. Da gab es ein Killer-Wildschwein. Ein Riesen-Wildschwein in der Urzeit, wie auch immer. Und es war so gefährlich, das hat alles niedergemacht, was ihm in den Weg kam. Und da kann man in bestimmte Gebiete, kann man die Fußspuren, die das im Schlamm hinterlassen hat, kann man genau sehen. Und der Wissenschaftler hat genau erklärt, was das Tier gerade empfunden hat, als es diese Fußspuren hinterlassen hat. Enorm. Wir sind irgendwo, versteht ihr, es ist eine riesen Manipulationswelle in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, die gegen alles angeht, was in der Bibel steht. Ist so. Wer die Maischberger gesehen hat in der Sexismusdebatte, ich denke, ja, sag mal, wo leben wir eigentlich? Was ist denn los bei uns? Ja? Da guckt der Politiker ein bisschen krumm an oder macht der Kompliment, das fasst die falsch auf. Sexismus, der Mann muss zurücktreten. Auch so ein Thema in der Gemeinde. Da können Sie sagen, guck mal, die Christen, die machen das richtig. Wer mal eine Reportage wert. Wie gehen Christen miteinander, wie gehen die Geschlechter da miteinander um? Ja? Und ich denke, ich sag mal, das wird es bei uns nicht geben, dass ein junger Mann, ein junges Mädel dumm anmacht. Außer er hat keinen Heiligen Geist, da kann es natürlich schon sein. Aber im Normalfall gibt es das nicht. Ja? Das kommt nicht vor. Paulus hat in Timotheus ganz klare Anweisungen gegeben, wie man sich in der Gemeinde verhält. Da hat sie ihm gesagt, einen älteren Mann, ja, so wie der Ludwig, oder ich inzwischen auch, ja, den behandle wie ein Vater. Eine jüngere, eine ältere Frau wie eine Mutter und eine jüngere Schwester behandelst wie eine Schwester. Und deine Brüder, deine jüngeren Brüder, die behandelst wie Brüder. Da waren ganz klare Dinge, da war Respekt. Respekt vor der Person, vom anderen. Da gab es das nicht, dass Frauen bloß einfach diskriminiert wurden, bloß weil sie Frauen waren. Dass sie vielleicht damals alles nicht richtig, auch nicht alles richtig machen, ist wieder ein anderes Thema. Aber ich sage mal, grundsätzlich gibt's das in der Gemeinde nicht, aber da kommt kein Bericht drüber. Wo sagt, guck mal, schau mal, wie schön die das machen, da könnt ihr was lernen von denen. Da hätte keiner auf die Idee kommen. Wie bin ich jetzt dort drauf gekommen? Naja, ist egal. Lass uns klären, was es mit dem Öl auf sich hat, ja. Und vorher, als wir im Lobpreis waren, da hat mir so der Heilige Geist nur gezeigt, dass diese 10 Jungfrauen, diese 5 Klugen, die 5 Törichten, die haben sich überhaupt nicht unterschieden voneinander, äußerlich. Die haben sich nicht unterschieden, die waren alle gleich hübsch, fröhlich, haben ein Lämpchen dabei gehabt. Das war gar nicht sichtbar. Und das hat mir gedacht, ja, was ist hier mit uns heute Morgen? Versteht ihr? Das ist nicht sichtbar. Du siehst es nicht. Du kannst es von außen nicht. Du kannst nicht sagen, du und du nicht. Das kann nur Jesus machen. Der kann das machen. Aber das war irgendwie, fand ich das erschreckend. Mein lieber Scholli, das ist eine, ja, da hört der Spaß auf, ja. Das Reich Gottes ist Friede, Freudigkeit, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes, das gehört alles dazu. Aber es gibt bestimmte Dinge, da hört der Spaß auf. Da geht es um Leben und um Tod. Und es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Also das ist, hier geht es geht's um alles. Sag jetzt mal, es geht um alles. Und deshalb wollen wir uns einfach auch vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, habe ich heute Morgen auch einfach mal ansprechen lassen, ja. Es reicht nicht aus, sage ich jetzt mal, obwohl ich nicht Richter oder sonst was mache, aber es reicht nicht aus, einen guten Anfang mal gemacht zu haben. Mal mitgegangen zu sein in der Gemeinde. Ein Erlebnis mit Jesus, eine Spiritualität zu haben. Es reicht nicht aus. Wenn es drauf ankommt, zur letzten Stunde, da reicht es nicht aus. Da muss was anders da sein. Paulus haben wir vor 2 Wochen gehört. Es wird eine Zeit sein, wo Menschen da sein, die haben eine äußere Form der Frömmigkeit, eine äußere Form, lassen aber deren Kraft vermissen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft, wo unser Leben verändert, wo unsere Person verändert, die mit uns geht, die uns korrigiert, die Fürsprecher ist für uns. Wenn ich ins Geschäft gehe, noch, und später muss es auch sein, dann bete ich jeden Tag, bevor ich ins Geschäft gehe, Vater, gib mir deinen Heiligen Geist heute. Ich brauche dein Heiligen, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Weisheit für die Entscheidungen, die ich heute treffen muss. Ich brauche deine Ruhe, ich brauche deinen Frieden. Ohne deinen Heiligen Geist kann ich nichts machen. Ich brauche das für die Geduld mit den Kollegen. Ja, die leben ja, die allermeisten, die leben im Fleisch. Die wollen von Gott nichts wissen. Wir haben letzte Zeit immer wieder mal das Thema angesprochen. Die wollen von Gott nichts wissen. Und wenn ich denen was sage, versteht ihr, da gibt's in der Bibel gibt's was von dem Ackerfeld oder Sämen seinen Samen sät, ja? Und hinterher kommt der Teufel und pickt sie da auf. Und so ist es bei vielen, bei denen. Die nehmen das nicht ernst. Entweder sind sie schon zu alt, zu lebenserfahren oder wie auch immer. Aber die allermeisten, die haben, die, wollen, die wollen nichts damit zu tun haben. Und trotzdem bin ich da für die. Trotzdem bin ich ein Diener von ihnen, auch wenn ich der Vorgesetzte für die meisten bin. Ja? Trotzdem bin ich ein Diener und ein Vorbild. Und da brauche ich den Heiligen Geist dazu. Sonst brauche ich gar nicht ins Geschäft. Das ist so. Da hätte ich mich schon viel früher krank gemeldet, wie ich es jetzt so schon immer mache. Ja, Leute, das meine Power, die geht zum Ende. Also das, gut, da kommen andere Sachen auch noch dazu, aber das. Aber Gottes Kraft, wenn die nicht da wäre, ich daheim bleibe. Das hält echt im Kopf nicht aus. Aber mit Gott geht's. Und dann geht's jeden Tag sagt Jesus, macht euch keine Sorge um das, was in der Zukunft ist. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Seine eigene Schwierigkeit, das reicht. Jeden Tag einzeln abarbeiten, das reicht. Wenn ihr das macht, seid ihr auf dem richtigen Weg, macht euch nicht Gedanken über was irgendwann mal kommen wird, weil das kommt sowieso ganz anders. Jeden Tag abarbeiten und so komme ich durch die Woche durch. Ich bin zwar hinterher richtig kaputt, aber ich habe es geschafft. Ich habe gesagt, Herr, mit dir geht's wieder. Ja, ich muss jeden Tag um den Heiligen Geist, ob ich früh gehe oder spät gehe, ist völlig egal. Und wisst ihr was? Ein Gebet um den Heiligen Geist, da haben wir Verheißung drauf. Jesus hat gesagt, wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet, gibt er euch nicht irgendwas anderes. Ja. Dann kriegt er den auch. Und das ist vielleicht anders, wie es mir uns das vorstellt. Ja. Das, für mich ist das, ich halte durch. Das ist für mich schon gut. Ich bin ein kleines Zeugnis, ich bin ein kleines Licht da drin. Ich mache so gut, wie ich kann. Aber ich halte durch, ja. Ich habe mal schon lange her eine Dokumentation gesehen über Zwangsarbeiter im Dritten Reich, die haben so unterirdische Flugzeughalle ausgehoben. Also das war keine Raststadttunnel, sondern das waren echte Projekte. Und Menschenmaterial war genügend da. Ja. Wenn da einer gestorben ist, entsorgt, dann hat man der Nächste geholt. In die KZs waren genug Leute, wo da für die Kameraden da geschafft haben. Und einer hat erzählt, dass er von einem jungen Mensch, der hat so Vorträge gemacht auch über sein Leben, und ein junger Mensch hat ihn gefragt, und junge Menschen fragen manchmal so, warum sie keinen Widerstand gegen die Nazis geleistet hätten. Warum habt ihr keinen Widerstand geleistet? Ja? Und dann hat er zu diesem jungen Mann gesagt, jeden Tag, den wir überlebt haben, das war Widerstand genug. Jeden Tag, den wir überlebt haben, das war Widerstand genug. Und manchmal hast du Zeit in deinem Leben, ja? Jeden Tag, den du überlebst, den du weitergehst, das war Widerstand. Das war mit Jesus das durchgestemmt, sage ich jetzt mal. Ja? Und das Leben ist eben nicht immer Wellnessfahrt, Hurtigruten, wie auch immer. Das Leben ist manchmal echt hart. Ja. Und die Bibel sagt es auch, wenn ich das Tal des Todesschattens gehe, dann fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Das Leben ist gut zu uns, da ist gut zu uns, da ist nicht schlecht zu uns, aber er lässt uns manchmal auch durch schwierige Zeiten gehen. Ist halt so, ja. Aber dann wissen wir, er ist dabei. Und wir brauchen nichts falsch gemacht zu haben, um in Schwierigkeiten zu stecken. Wir brauchen nichts falsch gemacht zu haben. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, fahrt über den See, ich komme dann später zu euch. Und dann fing ein Sturm an. Und es waren erfahrene Fischer und die haben so geschrien vor Angst, weil sie sterben müssen, weil sie gewusst haben, dass das überleben. Und die haben so geschrien. Ja. Und eigentlich haben sie den Auftrag von Jesus erfüllt. Die haben gar nichts falsch gemacht. Ja. Und so geht es in unserem Leben manchmal auch. Wir machen gar nichts falsch, aber es kommt eine schwierige Situation, es kommt ein schwieriger Lebensabschnitt. Aber wir wissen, Jesus ist dabei, wo die Stürme am Ende dann gestillt hat. Und uns anschaut und sagt, wo war dein Glaube? Ja, wo ist euer Glaube? Es geht um Jesus, es geht, dass wir uns an ihm festhalten. Was mir auch noch aufgefallen ist, du kannst deinen Heiligen Geist nicht verleihen. Oder weitergeben, geht nicht. jeder von uns ist für seine Ölvorräte selber verantwortlich. Jeder muss gucken. Ja. Es muss niemand zu wenig haben. Es muss niemand zu weit. Es kann jeder genug und Überfluss haben. Es muss niemand zu wenig. Aber du musst gucken, dass du den Heiligen Geist hast. Und der Heilige Geist, den kriegen wir grundsätzlich bei unserer Bekehrung, ja. Als wir zum Glauben gekommen sind, sagt die Bibel, da sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das bedeutet versiegelt. Ist wie wenn der Gerichtsvollzieher kommt, der macht einen Kuckuck drauf irgendwo. So ein Siegel, ja. Dann gehört es nimmer dir. Steht zwar noch in deiner Wohnung, gehört aber nimmer dir. Und so bist du versiegelt. Wir sind hier unter dem Fürst dieser Welt, ja. Unter die Mächtigen, die in der Luft herrschen, ja. Diese Dämonen und diese Geister, da sind wir nur mittendrin. Aber wir gehören nicht mehr dazu. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus kennt die Seine, ja. Er hat ein Auge drauf. Der weiß genau, wie es uns geht, was wir durchmachen. Und er ist immer unser Helfer. Wir müssen gucken, dass unsere Ölvorräte auffüllen. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel miteinander betet, wenn wir Lobpreis machen, ja, heute Morgen. Machen nochmal letztes Bild. Liebe Fanny, letztes Bild. Ja, wir haben Lobpreis gemacht heute Morgen. Und das sagt die Bibel, wenn wir zueinander in Psalmen Loblieder singen, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das reicht nicht einmal auf voller Kanne, sondern es muss immer wieder aufgefüllt werden. Ja. Und guck mal, so wird's mal sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Bedauern, ja, geht hin, macht, guckt. Und die anderen, die füllen ihre Lampen nochmal auf mit ihren Vorräten, die sie gehabt haben. Und gehen dem Bräutigam entgegen. Und um alles in der Welt, lasst uns, sei du dabei. Sei du dabei, lass dich von nichts abhalten. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben, das Allerwichtigste. Sei du dabei. Setz alle Hebel in Bewegung, dass du da dabei bist. Ja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, oder der Eindruck. Ich brauche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann würde ich sagen, einfach, heute Morgen beten wir miteinander. Ja, wenn jemand den Eindruck hat, ob das jetzt richtig ist oder nicht, dann gehen wir nochmal sicher. Ja, und bitten um den Heiligen Geist, um eine volle Kanne, um eine volle Ausgießung. Und wisst ihr, diese Kraft, die bringt Frucht hervor. Die kann man sehen. Ja. Die Frucht des Heiligen Geistes kann man lesen. Galater 5, da steht es drinnen. Friede, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Liebe und das alles, das muss wachsen in uns. Wir müssen Jesus ähnlicher werden. Das ist das Wichtigste von allem. Alles andere ist unwichtig. Unser Besitz, was wir Kohle haben, unsere Aktien, die einen Equinwert, unsere Häuser, unsere Schiffe, unsere Swimmingpools. Der Herr fragt uns nicht mehr. Aber er wird gucken, gehört er zu mir oder gehört er nicht zu mir. Ich würde sagen, ich bete jetzt. Es muss niemand drauf. Wenn jemand kommen möchte, kann er das machen. Dann bete ich. Ja. Wenn ihr das an eurem Platz machen wollt, dann macht es an eurem Platz. Macht es persönlich mit dem Herrn aus. Aber sind wir uns bewusst, es geht um alles. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so ehrlich zu uns bist, dass du uns nicht in irgendeiner falschen Sicherheit wiegst, sondern du willst, dass wir voll Heiligen Geistes sein dürfen. Du willst, dass wir bei der Hochzeit dabei sein, bei dem Hochzeitsmahl des Lammes sollen wir dabei sein. Wir sollen dabei sein, wenn der Himmel sich füllt mit den Heiligen alle, die vor uns gelebt sind. Um dich zu loben und zu preisen und dir die Ehre zu geben. Und alles zu erleben und zu schauen, was wir bis jetzt nur geglaubt haben, ja. Und Vater, das wird so überwältigend sein, dass da gibt's wirklich da nichts, was in dieser Welt es auch nur annähernd darstellen oder ersetzen könnte, Vater. Halleluja, Jesus, und ich danke dir, Herr, dass du wiederkommen wirst und dass es zu einer Stunde sein wird, wo wir es nicht glauben, wo es vielleicht die Nacht am finstersten ist, wo wir denken, es gibt keine Hoffnung mehr, dann wirst du kommen. Du wirst niemals zu spät kommen. Du wirst rechtzeitig kommen, Herr. Und ich bete für uns alle, Herr, heute Morgen, dass wir alle dabei sind, alle, die in diesem Raum sind, dass kein einziger vermisst wird, Herr. Dass du zu jedem Einzelnen redest, ihm ins Gewissen sprichst, ihm ins Herz sprichst. Dass keiner zurückbleibt, sondern alle, dass wir alle zusammen dabei sind. Wenn die finale Reise kommt, Vater, Halleluja. Amen. Amen.